Das Hohelied besingt ja die von Gott geschenkte, ich betone das, von Gott geschenkte Liebe zwischen Mann und Frau in fast berauschend poetischen Tönen und Bildern. Und wir, die wir vielleicht schon mal eine Liebesbeziehung erlebt haben oder noch besser immer noch in dieser Liebesbeziehung drin sind, das heißt, die wir verheiratet sind, wir sind manchmal geneigt, oder sage ich zu viel, wenn wir das Hohelied lesen, dass wir denken, aber das ist doch fast ein bisschen zu übertrieben. Das ist doch fast ein bisschen zu fantasievoll. So eine Liebe, wie da beschrieben wird, die gibt's gar nicht. Und wenn es sie gibt, nur von ganz kurzer Dauer, ganz am Anfang. Einige reagieren, stimmt's oder stimmt's nicht? Ich kenne mehrere Christen, die sagen, das Hohelied, mit dem kann ich nichts anfangen. Und ich war in den letzten Wochen auch mit anderen Pastoren, so wie wir es haben, im Gespräch, wegen anderen Dingen, habe ich so nebenbei erwähnt, wir sind dran im Hohelied. Jeder hat mir gesagt, daran habe ich mich noch nie gewagt. Auch die langjährigen Pastoren. Weil wir denken, also das ist doch ein bisschen zu übertrieben, was uns da gesagt wird. Diese poetisch berauschenden Töne. Aber wenn wir tiefer in dieses Hohelied hineinhören, und das wollen wir heute Morgen, dann merken wir, dass das Hohelied näher an unserer Liebesrealität ist, als das wir oft meinen. Wenn wir tiefer in dieses Hohelied hineinhören, dann merken wir, da werden uns eben diese Stolpersteine der Liebe oder eben die Gefährdungen der Liebe nicht verschwiegen, sei es in der Beziehung zwischen Mann und Frau oder auch in der Beziehung zwischen uns und Jesus. Das Hohelied hat ja dem Neuen Testament vorgearbeitet. Diese Gedanken werden im Neuen Testament wieder aufgenommen. Die Liebe zwischen Braut und Bräutigam, zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Aber diesen Stolpersteinen der Liebe oder Gefährdungen wollen wir jetzt heute nachspüren mit zwei Texten. Beim zweiten und dritten Text dürft ihr dann auch mithelfen. Deshalb habe ich diese Tafel da auch aufgestellt. Aber ich möchte euch jetzt zuerst anwärmen mit dem ersten Text. Ihr findet das da vorne, der erste Text. Aus Hohelied 2, wieder ein bezaubernder Text, Stolperstein und dann ganz direkt. Und ihr dürft mitlesen. Ich lese dieser Text und ihr dürft mitlesen. Da beschreibt die Sulamit, also die Braut, sie beschreibt das, flink wie ein Hirsch läuft der Geliebte und schon steht er vor dem Haus. Er blickt zum Fenster hinein, genau übersetzt zum Gitter. Im Orient gibt es ja keine Fenster, da gab es keine Fenster, sondern zum Gitter herein. Er sagt zu mir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Die Regenzeit liegt hinter uns, der Winter ist vorbei. Die Blumen beginnen zu blühen und die Reben blühen und verströmen ihren Duft. Steh auf, meine Freundin. Meine Schöne, und komm. Versteck dich nicht wie eine Taube im Felsspalt. Bleib mir nicht fern. Fangt uns die kleinen Füchse. Sie verwüsten den Weinberg. Zuerst finden wir so feine Stolpersteine, vielleicht indirekt. Zweimal haben wir gelesen, dass der Bräutigam oder der Geliebte zur Geliebten sagt, steh auf und komm. Warum? Vielleicht schon so ein feiner Stolperstein. Und dann im Vers 14 wird es fast ein bisschen dringlicher. Wo der Bräutigam zur Braut sagt, versteck dich nicht, bleib mir nicht fern. Und jetzt wird es ziemlich direkt im Vers 15, fangt uns die kleinen Füchse. Sie verderben den Weinberg, eben den Weinberg auch der Liebe. Und da ist die Frage, wer sind denn diese Füchse? Wer sind diese Füchse? Wir dürfen nicht vergessen, der König Salomo und die Sulamit, von denen ja hier die Rede ist, die waren ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht verheiratet. Und deshalb können diese, sagen viele Ausleger auch, sehen das so, können diese kleinen Füchse vielleicht andere junge Männer sein, die diese Sulamiths, ist ja noch nicht festgebunden, umschwärmen, aber umschwärmen ohne feste Absichten. Fanget diese kleinen Füchse. Aber ich glaube, auch wenn wir verheiratet sind, lauern solche kleinen Füchse immer wieder auf uns, die eben den Ehe, unseren Eheweinberg verderben wollen. Timothy Keller, ein amerikanischer Theologe, hat ein ganz feines Ehebuch geschrieben. Und darin umschreibt er in einem Kapitel diese kleinen Füchse. Er nennt sie nicht so, er kommt von der anderen Seite her. Er nennt das Kapitel mit Pseudopartnern, die eben unsere Ehen zerstören können. Aber wir könnten auch sagen, kleine Füchse, die unsere Ehe zerstören können. Und er nennt so die drei häufigsten aus seiner Erfahrung. So kleine Füchse, die mit der Zeit unsere Ehe auch zerstören können. Als erstes nennt er, wenn zum Beispiel anstelle des Partners die Eltern stehen. Das heißt, wenn die eigenen Eltern, was die sagen, ist uns wichtiger, als was der Ehepartner sagt. Oder was die Eltern für Wünsche haben, ist uns wichtiger als die Wünsche unseres Ehepartners. Oder der zweite häufige Fuchs, um eine Ehe zu stören, nennt er, sind unsere eigenen Kinder. Wenn zum Beispiel ein Ehepartner immer nur hört, was die Kinder für Bedürfnisse haben und da rennt und springt man, und der andere Ehepartner, der ist dann nur noch zweite Garnitur, wenn der noch einen Wunsch hat, sagt er, ja, ich habe keine Kraft und keine Zeit mehr. Ich bin fertig, ausgepumpt. Und der dritte Ehefuchs, sagt er, ist einer der häufigsten oder Pseudopartner, wie er es nennt, ist, wenn wir hatten einen ganz schönen, uns Bekannten, können wir zu euch vorbeikommen, wir machen mit der Familie so eine Schweizerfahrt mit der Bahn. Sie wollten zuerst mit dem Fahrrad, aber da fanden sie, alle Hotels waren besetzt. Jetzt mit der Bahn und wir wollen Schaffhausen ein bisschen kennenlernen. Dürfen wir eine Nacht bei euch übernachten? Wir sind ganz einfach, keine großen Geschichten. Wir schlafen auch am Boden, nur eine Nacht. Selbstverständlich könnt ihr kommen und sie waren da. Und da hat mir der Mann unter anderem erzählt, ich habe im Moment 1000 Überstunden. Das ist für mich kein Problem. Er ist Architekt, er hat gesagt, ich liebe meinen Beruf, ich bin von Herzen gern Architekt. Ich liebe meinen Beruf. Aber jetzt habe ich mich einen Monat lang abgemeldet, hat er gesagt. Warum? Weil ich nicht mit dem Architektsein verheiratet bin, sondern mit meiner Frau. Ich habe dann gesagt, ganz durchhalten kann ich das natürlich nicht. Er hat noch mehr als 10 Angestellte in seinem Büro. Ich muss ab und zu noch ins Büro und arbeite noch ein bisschen auch in den Ferien. Aber ich bin nicht mit meinem Beruf verheiratet, obwohl ich es von Herzen gern mache. Fangt uns die kleinen Füchse, die Weinberge verderben. Ich komme zum zweiten Text, wo es wieder heißt, aufgepasst, auch weitere Stolpersteine der Liebe beschrieben werden. Und jetzt lade ich euch ein, ihr dürft nachher dann mithelfen. Was sind das für Stolpersteine? Wie können wir diese umschreiben? Vielleicht mit einem Stichwort, das ich dann da gerne aufschreibe, was ich von euch höre. Wir lesen den Text zuerst, diesmal aus Hohelied 5, die Verse 2 bis 6. Da sagt wieder die Sulamith, ich schlief, doch mein Herz war wach. Wunderbare Poesie. Ich schlief, doch mein Herz war wach. Da klopft es. Mein Liebster kommt. Ich muss es jetzt trotzdem tun, euch eine Geschichte dazu erzählen von meiner Großmutter. Ist mir in den Sinn gekommen in der Vorbereitung. Mein Liebster kommt. Meine Großmutter war schon uralt, gegen 90, war dann im Altersheim die letzten Jahre und sie wurde im hohen Alter plötzlich wieder zurückversetzt in ihre jungen Jahre. Da hat sie jeweils dem Pflegepersonal gesagt, mein Liebster, er kommt jetzt dann. Und die hatten einen riesen Gaudi, diese das Pflegepersonal, und haben dann immer die Großmutter gefragt, wie heißt er denn und wie sieht er aus? Das wusste sie nicht recht. Aber sie hat dann Orte genannt, sie hat immer gesagt, er kommt jetzt denn schon bald. Wie hier. Da, es klopft, mein Liebster kommt. Und jetzt sagt die Sulamit weiter, ich habe mein Kleid schon ausgezogen. Soll ich es deinetwegen wieder anziehen? Meine Füße habe ich schon gewaschen. Ich würde sie nur wieder schmutzig machen. Jetzt heißt es weiter, jetzt streckt er seine Hand durch die Öffnung in der Tür. Mein Herz schlägt bis zum Hals. Wunderbare Poesie. Weil er in meiner Nähe ist, schlägt mein Herz bis zum Hals. Ich springe auf und will dem Liebsten öffnen. Meine Hände greifen nach dem Riegel. Sie sind voll von Myrrhenöl. Schnell öffne ich die Tür für meinen Liebsten. Doch weg ist er, spurlos verschwunden. Die Braut ist hier also bettfertig, könnten wir sagen. Sie hat sich im Bett bequem gemacht. Und jetzt kommt dieser Bräutigam und klopft. Und was macht die Sulamit? Sie zögert. Kennen wir auch. Vor einigen Tagen auch bei mir passiert, ich war schon im Bett, habe mich bequem eingelullt in die Bettdecke und da sagt Monika was. Und dann sagen wir, und die Sulamit zieht und der Bräutigam von ihm heißt es, weg. Spurlos ist er verschwunden. Sie ertastet hier nur noch das Salböl auf dem Türriegel, das der Bräutigam hinterlassen hat. Heute würde er wahrscheinlich einen Notizzettel hinterlassen. Ich war da. Und jetzt die Frage, wie können wir diese Stolpersteine oder diesen Stolperstein benennen, der hinter diesem Text steht und eben die Liebe bedrohen kann oder bedroht? Ihr dürft das einfach nach vorne rufen. Wie wollen wir das benennen? Bequemlichkeit. Danke. Vielen Dank, ich möchte euch hineinnehmen weiter in diese Gedanken, vor allem auch, was es in geistlicher Hinsicht vielleicht bedeuten könnte mit anderen Stellen aus der Heiligen Schrift. Ich bin auf das gleiche Stichwort gestoßen wie ihr, als erstes Bequemlichkeit. Da werden wir erinnert, wenn wir das Neue Testament lesen und kennen, da sagt Jesus zu einer Gemeinde in den Sendschreiben, an die Gemeinde, an Laodicea, sagt Jesus, du sagst von dir, ich bin reich, ich habe genug, ich brauche nicht. Vielleicht mögt ihr euch noch erinnern, vor 4 Jahren hatten wir eine Predigtreihe über all die 7 Sendschreiben in der Offenbarung. Wir hatten zugleich auch noch Vertiefungslehrabend und mir ist noch in guter Erinnerung, am letzten Vertiefungslehrabend stand die Frage im Raum, welches dieser 7 Sendschreiben ist am aktuellsten für uns hier in Europa oder vielleicht sogar für die FEG Thayingen? Ich weiß es noch gut. Das war die Frage. Da haben wir überlegt und überlegt und ich habe das nicht mehr vergessen. Die Claudia hat nachher so in Gefahr bequem gemacht. Gerade in unseren reichen Industrieländern spürt man manchmal schon geistlich eine gewisse Sättigung. Wir haben eine Fülle von materiellen Segen und Möglichkeiten, die wir genießen können. Und da ist immer wieder auch die Gefahr, dass wir eben zögern wie die Sulamit, wenn es gilt aufzustehen für Jesus. Wenn es gilt aufzustehen und klare Kante zu zeigen für Jesus. Weil wir uns so bequem eingerichtet haben. Ich glaube, Corona hat das noch jetzt stark gefördert. Oder ein weiteres Stichwort, das wir hier noch anfügen können, das hat damit mit Bequemlichkeit auch zu tun, ist vielleicht auch die Gleichgültigkeit. Achtet euch nochmals im Text, der Bräutigam klopft und die Geliebte im Vers 4 ist innerlich bewegt. Sie sagt, mein Herz schlägt bis zum Hals, weil er in meiner Nähe ist. Das heißt, die Sulamit, die Braut will also Gottes Stimme hören und das wollen wir oft auch. Wir hören so gerne, dass der Himmel für uns bereit ist. Wir hören so gerne, dass Jesus für all unsere Sünden gestorben ist, oder nicht? Aber sie zögert die Sulamit, wenn es um den Gehorsam geht. Wenn es darum geht, zu tun, was der Bräutigam sagt. Wir könnten diese Stolpersteine auch andere Prioritäten vielleicht nennen. Sie sagt, ich möchte jetzt schlafen. Schlafen ist ja nichts Schlechtes. Andere Prioritäten, zum Beispiel Hobby, Sport, Arbeit oder auch die Familie. Also Familie ist doch nicht schlecht, oder? Ein Hobby darf man doch haben als Christ, selbstverständlich. Und das Sporttreiben auch und der Beruf ist auch ganz wichtig. Keine schlechten Dinge, aber sie können zu solchen kleinen Füchsen werden, wenn sie anstelle von Jesus treten und eben diese Beziehung zu ihm verderben, das Wichtigste verderben. Mir ist auch in der Vorbereitung aufgefallen, es heißt nicht, tötet die kleinen Füchse. Wäre ja schade um die Füchse. Sondern fangt die kleinen Füchse. Die Füchse sind tolle Tiere. Aber fangt sie, lasst sie nicht einfach überall herumrennen. Sie gehören ja in einen gewissen Raum und Rahmen. Und so ist auch mit all diesen Dingen. Mit anderen Prioritäten. Familie ist nicht schlecht, der Beruf ist nicht schlecht, ist ja klar. Das Sporttreiben ist nichts Schlechtes. Ein Hobby haben ist doch nichts Schlechtes. Aber diese Dinge dürfen einfach nicht überall herumspringen. Und das Wichtigste verderben, die Beziehung zu Jesus. Ich habe mir noch zwei Fragen überlegt zu diesem Text, die mir so aufgekommen sind. Warum wird oft die Bequemlichkeit oder auch die Gleichgültigkeit bei uns Christen so schnell zu Stolpersteine der Liebe zu Jesus? Warum sind wir manchmal so schnell da drin? Ich denke, weil wir so schnell vergessen, was Jesus für uns getan hat und tut. Weil wir so schnell vergessen, dass Jesus deshalb am Kreuz die größten übermenschlichen Qualen ausgehalten hat. Warum? Um uns für sich als seine Braut zu gewinnen. Weil wir Christen für ihn das Wichtigste sind auf dieser Erde. Darum hat er alles gegeben. Hat diese Braut uns sauber gewaschen, hat sie sich ihm ebenbürtig als Braut hingestellt, wie es im Epheser 5 steht. Noch eine Frage hat mich beschäftigt, warum? Es heißt hier im Vers verschwunden. Ist das? Ich habe noch ein bisschen gefragt. Die Liebe ist doch geduldig. Und noch ein bisschen warten. Warum haut wohl der Bräutigam ab? Wisst ihr, zu welcher Antwort ich gekommen bin? Leider ist es oft so, wie sehr uns jemand liebt, merken wir oft erst dann, wenn diese Person nicht mehr da ist. Stimmt's oder stimmt's nicht? Wir hatten an unserer Trauung, als wir geheiratet haben, ganz ein tragisches Erlebnis gemacht. Die Leute waren schon im Saal. Die Trauung hat bald begonnen. Und da saß ein alter Mann hinten, hat der Trauung beigewohnt und der hat einen Herzstillstand oder irgendwas erlebt. Also er ist gestorben, kurz bevor die Trauung begann. Warum erzähle ich euch das? Es war ein Mann von einer Frau, die hatten viel gestritten in ihrer Ehe bis ins hohe Alter. Und als der Mann dann gestorben ist, hat die Frau war untröstlich und hat immer gesagt, was das für ein lieber Mann gewesen wäre. Damit hätte sie ein bisschen früher anfangen sollen. Und ich denke, Jesus ist ein guter Liebhaber. Deshalb geht er hier weg. Das machen wir auch in unserem Leben so. Wie sehr uns jemand liebt, merken wir erst, wenn die Person nicht mehr da ist. Auch die Sulamit erlebt, sie geht dann auf die Straßen, sie trifft anderen Männern, sie wird von diesen Männern geschlagen, sie wird von diesen sogar entblößt, lesen wir. Ich denke, manchmal zieht sich Jesus auch zurück, um die Liebe von uns Christen oder die Liebe seiner Braut neu zu wecken. habe noch ein Handout im Internet hochgeladen auf unserer Homepage, wo ihr auch entsprechende Bibelstellen seht dazu, aus dem Alten wie aus dem Neuen Testament. Aber ich möchte euch einladen, dass wir jetzt noch zum dritten Text gehen, im Hohelied Kapitel 3. Aufgepasst, da treffen wir nochmals andere Stolpersteine der Liebe an. Was sind das für Stolpersteine? Wie können wir es umschreiben? Ihr dürft auch wieder mithelfen, mit Stichworten zu sammeln, wie wir das umschreiben können, diese Stolpersteine jetzt in diesem Text. Und wir lesen jetzt zusammen Hohelied 3. Redet wieder die Sulamit, die Braut, nachts auf meinem Bett sehnte ich mich nach meinem Liebsten. So gern wollte ich bei ihm sein, doch er war nicht da. Jetzt sagt sie, ich will aufstehen, die Stadt durchstreifen, durch die Gassen und über die Plätze laufen. Meinen Liebsten muss ich finden. Ich suchte nach ihm, doch vergebens. Während ihrem Rundgang griffen die Stadtwächter mich auf. Habt ihr meinen Liebsten gesehen? Fragte ich sie. Um was geht es in diesem Text? Wir dürfen nicht vergessen, das Hohelied besingt ja die Liebe von zwei Verlobten. Das heißt mit anderen Worten die endgültige Vereinigung der beiden. Die ist noch nicht da. Sie rückt zwar immer näher, es baut sich auf im Hohelied, aber sie ist noch nicht da. Und das gibt ja der Liebe ein gewisses Spannungsfeld. Und auch wir Christen leben in einer ähnlichen Spannung. Paulus sagt, dass wir mit Christus verlobt sind, solange wir auf dieser Erde leben. Die Hochzeit des Lammes, die findet dann erst im Himmel statt. Und das ist auch für uns immer wieder ein Spannungsfeld. Da gibt es Stolpersteine, die wir alle kennen. Wie uns da eine Idee will. Hä? Verzögerung, jawohl, Sehnsucht, Verzögerung, Ärger, Ungeduld. Ich erinnere euch nochmals daran, die endgültige Vereinigung zwischen Braut und Bräutigam steht noch aus, ist noch nicht da. Und das ist auch bei uns so als Christen, weil diese endgültige Vereinigung mit Jesus, wir werden ihn sehen, wie er ist, wird uns ja angekündigt. Aber das ist noch nicht da. Und deshalb erlebt jeder Christ immer wieder auch Zeiten des Schmerzes, innere Schmerzen, äußere Schmerzen. Jeder Christ erlebt immer wieder auch Zeiten, wo wir die Stimme von Jesus nicht hören, obwohl wir uns danach sehnen. Immer wieder erleben wir Momente, wo wir die Gegenwart von Jesus nicht fühlen. David hat im bekannten Psalm 23 das zusammengefasst und dort hat gesagt, und ich wandere durch finstere Täler. Das ist das Los von Verlobten, geistlich gesehen. Es gibt immer wieder mal Durchstrecken, es gibt Wüstenzeiten. Das haben wir alle doch schon erlebt. Wir standen vor großen Entscheidungen. Wir waren vielleicht in einer großen Not und wir haben uns so sehr gesehnt, wie die Sulamit hier, Gottes Stimme ganz deutlich zu vernehmen. Habt ihr das auch schon erlebt? Und es war einfach still. Kennt ihr das auch? Ich auch. Denn jetzt wäre ich froh, wenn Gott reden würde. Und es bleibt still. Und manchmal irritieren uns andere Christen, die manchmal schnell sagen, Gott hat mir das gesagt, Gott hat mir dieses gezeigt, Gott hat mir gesagt, wen ich besuchen soll, Gott hat mir gesagt, was ich kaufen soll, Gott hat mir gesagt, mit wem ich nach dem Gottesdienst reden soll. Schön. Mir nicht. Natürlich habe ich auch was im Hinterkopf, aber ich bin nicht sicher, ob das immer von Gott ist, was ich denke. Manchmal irritiert das. Andere sagen immer, Gott hat mir gezeigt, Jesus hat mir gesagt, Jesus hat mir gesagt und ich bin oft unsicher, ich höre die Stimme nicht. Darf ich euch etwas sagen mal zu diesem Thema? Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? In all den Jahren, wo ich schon Christ sein darf, ich habe das so beobachtet, dass Christen, die so eine Neigung haben zu sagen, Gott hat mir das gesagt, Gott hat mir das gezeigt, das kann ja sein und ist auch so und da freuen wir uns darüber. Aber ich habe beobachtet, dass solche Menschen im Besonderen eine Neigung oft haben, Ausnahmen bestätigen die Regeln, ihre Meinung relativ schnell wieder zu ändern. Wie oft habe ich das beobachtet und erlebt, dass man nach kurzer Zeit plötzlich wieder das Gegenteil sagt. Ich habe eine Vision für das und das und dann läuft es nicht so, wie man sich wünscht und dann ist plötzlich ganz etwas anderes. Manchmal schon nach kurzer Zeit. Alpenprogramm, 2 Wochen lang und dann soll teilnehmen. Sie war dann mit, 1 Woche und dann fing es so richtig an zu regnen. Wie in den letzten Tagen. Sie mussten dann in einer Hütte Zuflucht nehmen, die eng war. Keine Duschen, nur 1 WC und dann kommt schon bald einmal die Frau am Morgen und sagt zum Leiter, Gott hat mir klar gezeigt, dass ich heute wieder abreise. Das ist eine, was mir immer wieder aufgefallen ist, Gott hat mir, und manchmal so schnell ändert das. Ja, ändert Gott, habe ich mir oft überlegt, wirklich so schnell seine Meinung? Und das zweite, leider nicht selten, hören Leute, die so auf das fokussiert sind, Gott hat mir gesagt, Gott hat mir gesagt, hören manchmal Dinge, die nicht mit Gottes Wort übereinstimmen. Ein Klassiker in unserer Zeit, ich wage es jetzt ganz ehrlich zu sagen, ist das, dass man sagt, Gott hat mir in der Corona-Zeit gezeigt, dass ich mich keiner Gemeinde mehr anschließen soll. Wenn das stimmt, können wir das Neue Testament auf den Abfalleimer werfen. Denn das Neue Testament sagt uns ganz klar, schon das Hohelied sagt es, die Braut gehört zum Bräutigam. Das wäre ja eine Distanz zur Braut. Das kann doch nicht sein. Das Neue Testament sagt ganz klar, dass Christsein immer in den Kontext einer Gemeinde gehört und nicht nur so einen kleinen Hauskreis, sondern eine Gemeinde mit den Institutionen, auch von Leiterschaft und anderen Institutionen einer neutestamentlichen Gemeinde. Nochmals zurück. Jeder Christ erlebt, weil wir eben noch nicht verheiratet sind mit Jesus, erst verlobt, Zeiten vom Schmerz, inneren und äußeren Schmerz, Zeiten, wo wir manchmal seine Stimme nicht hören, obwohl wir uns danach sehnen, wie es hier steht, seine Gegenwart nicht fühlen. Und was sollen wir jetzt tun in solchen Zeiten? Du hast in der Einleitung das schon angesprochen, dass diese Stolpersteine, wir vorbereitet sind. Und das geht es im Hohelied letztendlich. Was sollen wir dann tun? Es gibt gar eine einfache Antwort, die gleiche, was die Sula mitgetan hat hier, in diesem Text. Ich blende ihn nochmals ein. Die Sulamit sagt, ich will aufstehen. Ein Bräutigam, ich spüre nichts von ihm, aber jetzt will ich aufstehen, die Stadt durchstreifen. Meinen Liebsten, sagt sie, mir gefällt das so, muss ich finden. Muss ich finden. Kürzlich habe ich mit einer Frau gesprochen, sie ist in so vielen Schwierigkeiten drin und sie sagt mir, jetzt kann ich mich nur noch mit mir selber beschäftigen, jetzt muss ich die ganze Sache mit Jesus ein bisschen aufs Eis legen in dieser Situation. Ich habe ihr gesagt, das ist das Allerdümmste, was du jetzt machen kannst. Das Allerdümmste. Sondern mach es wie da die Sulamit. Ich habe so zusammengefasst, das beständige Suchen von Jesus, seine Nähe und seinen Willen bleibt die erstrangige Aufgabe von uns Christen. Ich sage es noch einmal. Das beständige Suchen von Jesus, seine Nähe, seinen Willen bleibt unsere erstrangige Aufnahme. Da gehört natürlich auch dazu, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass dieser Jesus ja in uns ist. Schon David sagt das ja eigentlich schon. Und wenn ich durch dunkle oder finstere Täler wandere, jetzt macht er sich das bewusst, bist du doch da. Das gehört auch zu diesem Suchen. Und das Schöne ist bei diesem Suchen, es lohnt sich. Warum? Weil Jesus sich immer finden lässt, wenn wir ihn suchen. Und das hat die Sulamit auch auf wunderbare Art und Weise erlebt. Und ich ihn, dem, kann man das schöner sagen, was wir zu tun haben, wenn wir nichts fühlen von Jesus. Wenn er den Eindruck haben, er ist nicht da. Suchen und er lässt sich finden, sagt Jesus, klopft an, wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer sucht, der findet, gilt auch für die Christen. Im Jakobusbrief lesen wir, widersteht dem Teufel, dem flieht er von euch, nahet euch zu Gott, das ist an die Gläubigen geschrieben, dann naht er sich zu euch, es lohnt sich. Ein wunderbares Beispiel haben wir auch aus dem Alten Testament, nämlich der Jakob. Ach, der Jakob, das war immer die Lieblingsgeschichte von meinem Vater. Ich sehe seine Augen jetzt noch, wie die leuchten, wenn er vom Jakob wieder gelesen hatte. Jakob. Jakob ist uns beschrieben, er war voll Unruhe, er war voll Angst und dann heißt er, da hat er Gott gepackt. Ihr könnt selber nachlesen, in 1. Mose 32, Vers 27, da hat er Gott gepackt, das heißt, er hat mit Gott gekämpft, eine ganze Nacht lang und hat gesagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Er hat genau das gemacht, ich lasse dich nicht in meinen Ängsten, du segnest mich dann. Und was passiert? So ein Nebensatz, aber der ist beachtenswert, das heißt am nächsten Morgen, ihm, den Jakob, ging die Sonne auf. Heißt nicht allgemein, die Sonne ging auf, sondern ihm, den Jakob, ging die Sonne auf. Und das dürfen wir auch erleben in unseren Situationen. Wenn wir Jesus suchen, wenn wir zu Jesus sagen, ich spüre nichts von dir, aber ich halte weiter fest an dir. Ich mag mich erinnern, schon in jungen Jahren, als ich die Bibel las, habe ich gewisse Dinge einfach nicht verstanden. Da habe ich oft gesagt, Jesus, ich lasse dich nicht, bis ich das verstehe, diese Zusammenhänge. Und er antwortet. Wir können das immer wieder auch erleben, wenn wir ihn suchen, lässt er sich finden. So kommen wir geistlich weiter. Das ist mir so ein wichtiger Punkt, dieser letzte, das beständige Suchen von Jesus bleibt unsere erstrangige Aufgabe von uns Christen. Es lohnt sich. Er lässt sich finden. Aber es geht oft nicht ohne Kampf. Wir sind noch nicht im Himmel. Es geht manchmal auch nicht ohne Tränen, aber es vertieft die Liebe zu Jesus letztendlich. Es fördert die geistliche Reife und das vermehrt den Segen. Und deshalb kommt die Sulamit anschließend wieder in Schwärmen über ihren Bräutigam. Ich möchte abschließen jetzt mit einem Vers aus dem Neuen Testament, der das eigentlich auch schön aufzeigt. Aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, wo es heißt, ihr habt ihn, Jesus, noch nie gesehen. Wir sind erst verlobt. Die Vereinigung in Jesus, die endgültig ist noch nicht da. Ihr habt ihn noch nie gesehen und ihr liebt ihn doch. Ihr vertraut ihm. Das geht manchmal durch Kampf. Aber es lohnt sich. Er lässt sich finden und eure Freude ist herrlich. Jetzt schon. Ja, grenzenlos. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, nämlich eure endgültige Rettung. Oder wir könnten jetzt im Sinne vom Hohelied sagen, eure endgültige Vereinigung mit dem Bräutigam, mit Jesus. Amen. Darf ich euch bitten, dass wir jetzt auch aufstehen zum Gebet. Herr Jesus, wir möchten dir am Ende dieses Gottesdienstes von Herzen danken, dass dein Wort nicht einfach so abgehoben philosophisch und wer da steht, zwischen dir und mir steht, dass wir die kleinen Füchse erkennen und auch fangen. Aber Jesus, das können wir ja nicht allein aus eigener Kraft, obwohl unser Wille auch gefragt ist. Wir danken dir deshalb auch für die Zusage in Römer 8, dass nichts uns scheiden kann von deiner Liebe. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes. Herr Jesus, wir beten auch für die ganze Gemeinde, auch unsere lieben Leute im Seniorenzentrum. Wir bitten für die, die in den Ferien sind oder die noch in die Ferien fahren. Wir beten für uns alle, dass du uns ganz nah bei dir behältst, bewahrst und beschützest. Amen.